Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Mittwoch, der 7. November 2018 und das Thema unseres heutigen Abends ist ein leidenschaftlicher Appell: Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt. Es geht um konkrete Projekte und um hoffnungsvolle Visionen des Naturdenkers Konrad Amber für eine bessere Zukunft. Es geht darum, wie wir unseren Alltag begrünen können. Dazu werden Sie nicht nur Worte hören, sondern auch zahlreiche schöne und inspirierende Bilder sehen. Das Thema ist topaktuell. Als in diesem Sommer in der Wiener Innenstadt öfter über 35 Grad gemessen wurden, als wochenlang in den Nächten tropische Temperaturen herrschten und bei den Elektrohändlern Ventilatoren und kühlende Klimageräte ausverkauft waren, da schrieb der Kolumnist Hans Rauscher im Standard: Wien ist nicht für den Klimawandel gebaut. Die übrig gebliebenen Grünflächen werden zu wenig sein und sie werden stetig angeknappert, zum Beispiel an den Rändern des Praters, aber auch innerstädtisch wird zu viel verbetoniert, versiegelt. Wenn das so weitergeht, wird Wien wie Athen werden, heißt es. Dort gibt es den Plan, die Dächer zu begrünen. Es wäre auch kein schlechter Plan für Wien. Dächer, Fassaden, Innenhöfe begrünen, die Bodenversiegelung einbremsen. Soweit Hans Rauscher. Recht hat er. Denn in großstädtischen Straßenzügen mit Fassadenbegrünung ist die gefühlte Temperatur um bis zu 13 Grad niedriger. Zudem wirkt mehr Grün auch gegen Feinstaubbelastung und trockene Luft. Doch nicht nur die gefühlte Temperatur ist niedriger, auch die tatsächliche. In der Wiener Innenstadt werden auf freien Kiesflachdächern an Hitzetagen bis zu 80 Grad Celsius und mehr gemessen, während die Temperaturen an der Bodenoberfläche benachbarter Dachgärten unter schützendem Pflanzendach und Gräsern bei höchstens 35 Grad liegen, also fast 50 Grad Unterschied. Die Wiener können gerne etwas Nachhilfe aus Vorarlberg bekommen. Denn in diesem Buch Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt beschreibt der Vorarlberger Erfolgsautor Konrad Amber mit großem Fachwissen und mit ebenso großer Begeisterung, warum wir mehr Bäume und mehr Wälder brauchen, auch und gerade mitten in großen Städten. Dabei ist sein Anliegen, nicht zu theoretisieren, sondern ganz nah an der praktischen Machbarkeit zu sein. Konrad Amber ist überzeugt, über Bäume und Wälder nachzudenken und mit ihnen die Zukunft zu gestalten, bedeutet, über Generationen hinweg zu denken und zu handeln. Er schreibt, für uns Heutige heißt das, für eine Zukunft vorzusorgen, die unsere Kinder und Enkelkinder erleben werden. Je mehr wir richtig machen, desto besser wird es ihnen gehen. Und Konrad Amber weiß, es gibt zahlreiche Lösungen für unsere nahe und weitere Zukunft mit Bäumen, die uns helfen, wesentlich gesünder zu leben, die Klimaerwärmung einzudämmen, Nahrungsmittel in unserer direkten Umgebung zu produzieren. Insofern ist der jetzige Vortrag eine Fortführung und Konkretisierung des Vortrags von Nathalie Knapp über das notwendige neue Denken in einer komplexen Welt, den Vortrag, mit dem wir diesen Herbstzyklus gestartet haben, und es ist eine Fortführung des Vortrags Hoffnungstropfen von Josef Nussbaumer. Lieber Konrad Amber, ich freue mich sehr auf Ihre inspirierenden Worte und Bilder. Herzlich willkommen.
Okay. Guten Abend. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier und ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Entsprechend dem Buchtitel Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt, möchte ich Sie in einige Projekte begleiten, die ich besucht habe, die ich dokumentiert habe und die aus meiner Sicht zukunftsweisend sind. Ich habe den Vortrag auch schon meinen Kollegen erzählt. Das sind so Männer, die einem ganz ehrlich die Meinung ins Gesicht schleudern und die haben gesagt, ups, das ist ein bisschen kritisch, das ist ziemlich negativ, versucht das Ganze etwas optimistischer zu formulieren. Das habe ich hiermit gemacht. Es sind in erster Linie Projekte, die es schon gibt, die vorbildlich sind, die funktionieren. Trotzdem, manchmal gibt es doch ein kleiner Seitenhieb von meiner Seite aus, das entspricht meinem Naturell. Ich muss dann manchmal zeigen, was wirklich nicht ganz so gut ist. Ja, und dann möchte ich noch zu Beginn erwähnen, dass ich weder parteipolitisch noch wirtschaftlich einer Lobby angehöre, die mich so irgendwo in eine Ecke drängt. Ich bin freier Autor, ich bin Naturdenker und ich möchte mich da nicht beeinflussen lassen, was ich sage. Ich möchte sagen, was aus meiner Sicht richtig und wichtig ist. Ja, und um es optimistisch zu beginnen, ich glaube an Machbarkeiten. Ich glaube daran, dass wir Menschen in der Lage sind, Probleme zu lösen. Ich glaube an die Möglichkeiten der Wissenschaft und der Wirtschaft, denn in der Vergangenheit haben wir zumindest schon zweimal es geschafft, Umweltherausforderungen zu beherrschen. Einmal das Waldsterben, ausgelöst durch einen sauren Regen, den wiederum wir selber erzeugt haben, keine 30 Jahre her. Und zum anderen diese große Verunreinigung, diese Verschmutzung unserer Still- und Fließgewässer. Und beides haben wir geschafft. Das ging mit einem rigorosen Druck von der Politik her, das ging mit einer wirtschaftlichen Höchstleistung und mit der Wissenschaft. Also wir haben diese Herausforderungen geschafft und im Nachhinein gesehen hat uns das gar nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat neue Umweltbranchen erzeugt, es hat viele Arbeitsplätze geschaffen und Österreich und Deutschland zusammen sind beispielsweise Exportweltmeister in Umwelttechnologie. Das ist die gute Nachricht, das heißt, wir können Herausforderungen lösen. Und jetzt zu den Fakten von heute. Noch nie war der CO2-Gehalt unserer Atemluft so hoch wie heute. Ein stetiger Anstieg seit Beginn der Messungen, seit 160 Jahren, geht es immer bergauf. Auch die Stickoxidbelastungen unserer Atemluft sind noch nie so hoch wie heute. Wobei, dank den Laborversuchen der deutschen Autoindustrie ist ja bewiesen, dass die Belastung die Primaten, also die Affen, überleben. Also Entwarnung für uns, wir werden es auch schaffen. Aber auch noch nie war die Feinstaubbelastung unserer Atemluft so hoch wie heute. Wir hatten noch nie so viele Feinstaubalarme. Und das Besondere, das gilt nicht nur für urbane Bereiche, das gilt auch für dörfliche Gegenden, das gilt auch fürs Vorarlberg. Also da haben wir eine wirklich große Herausforderung. Gleichzeitig sind damit die typischen Zivilisationskrankheiten explosionsartig angestiegen. Kaum einer von uns, der nicht eine Allergie oder eine Unverträglichkeit hat. Und jeder zweite von uns wird leider mindestens einmal im Leben mit einer Krebsdiagnose konfrontiert werden. 20 Krebsarten gibt es inzwischen. Das hat mit unserem Lebensstil zu tun, das hat mit unserer Art zu tun, wie wir Ressourcen verbrauchen. Wer wirklich glaubt, wir haben kein Umweltproblem, ja, mit Grüßen an so manche politischen Führer unserer Welt. Es geht auch darum, dass wir in einer Art Naturverdrängungsmodus angelangt sind. Wir haben uns von der Natur entfernt. Denn überall, wo es wächst, wo es gedeiht, wo es grün ist, wird reguliert und verdrängt. geschnitten, gestaltet, geformt, gezüchtigt, gerodet, vernichtet, entfernt. Wir brauchen Übersicht, Ordnung, Klarheit, Sauberkeit und Digitalisierung. Aber was in unseren Gärten passiert, draußen in der Natur, wie Pflanzen und Tiere als selbstständige, ja selbstbestimmte Lebewesen funktionieren, das haben wir offenbar verlernt oder wahrscheinlich gar nie erst richtig verstanden. Wir haben auch das Verhältnis zu unseren Pflanzen im Garten verloren. Wir kennen meistens nicht die natürliche Wuchsform unserer Hecke, die wir ja zweimal im Jahr in diese langweilige Kastenform schneiden. Oder wir kennen auch nicht die wahre Größe unseres Bäumchens im Garten, das wir jährlich zum Krüppel degradieren. Ein typisches Beispiel. Wenn man merkt, man hat zu viel reguliert, dann versucht man ein paar Bäumchen hinzustellen. Und das Ganze, unser Verhalten hat natürlich dann auch mit dem Verlust der Artenvielfalt zu tun. Man bedenke, mit jeder Art, die da ausstirbt, verlieren wir ein intelligentes Genpool, eine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, die für immer verloren ist. Wir haben die Formensprache der Natur verloren und sie durch unsere Ordnungssprache ersetzt. Im Magazin der Zeit wurde vor 1,5 Jahren eine Umfrage vorgestellt. Da wurde gefragt, was braucht der Mensch zum Glücklichsein? Und die Antwort, die meistgereihten Begriffe, Beziehung oder Beziehungen, Arbeit oder Aufgabe und Natur. 94% dieser Befragten gaben an, Natur gehört zu einem glücklichen Leben. So einfach wäre das. Es geht darum, dass wir verstehen müssen, dass wir ohne Pflanzen und Bäume gar nicht leben können. Dass die für unser Wohlergehen, für unsere Gesundheit zuständig sind und verantwortlich sind. Ja, und dann ist da der Baum in unserem Garten. Oder noch schlimmer, der Baum im Nachbarsgarten. Und der bedroht mit seinem Schatten unseren Designerrasen. Der könnte vermoosen. Dann wird ein 50-jähriger Baum umgehauen. Denn uns ist ein banaler Rasenteppich wichtiger wie das Leben eines Baumes. Oder es gibt Menschen, die sagen, der Baum gibt Dreck, der Baum muss weg. Dreck, würde ich jetzt nicht sagen, Dreck machen wir morgen im Badezimmer, der Baum spendet uns Biomasse, also Blüten, Blätter, Obst, Zweige, aber kein Dreck. Und ich mische mich auch immer wieder gern in Diskussionen ein, wenn gesagt wird, der Baum wird zu groß. Ich frage dann immer vorsichtig, zu groß im Verhältnis zu was? Zu uns? Oder zum Haus, zur Bauflucht, zum Kirchturm? Der Baum hat seinen Lebensplan. Der weiß, wie groß er werden muss. Um den Wert eines Baumes wirklich zu erfassen, möchte ich Ihnen diese Folie zeigen. Denn wir alle verstehen ja die Zahlenwelt besser als die komplexen Vorgänge in der Natur. Und das anhand einer 100-jährigen Buche. Diese Buche treibt jährlich 600.000 Blätter auf. Sie hat damit eine Blattoberfläche von 1500 Quadratmeter und atmet damit. 6-7 Monate lang macht sie Photosynthese. Dabei erzeugt sie etwa 4,5 Tonnen Sauerstoff. Das ist so viel, wie etwa 15 Menschen zum Leben brauchen. Pro Jahr. Sie nimmt aus der Luft 6 Tonnen CO2 auf und bindet das. Und der Hammer, etwa 1 Tonne Feinstaub und Dreck filtert die pro Jahr aus der Luft. 1 Tonne, so viel wie ein kleines Auto. Und das macht diese Buche kostenfrei. Ohne Pflege, gratis. Das ist ein Kraftwerk, ein Energiewerk, das für uns arbeitet, wenn wir sie lassen, 200 Jahre lang. Ohne Pflege, ohne Hilfe. Die zerstäubt bis zu 400 Liter Wasser, die sie hochtreibt in die Krone, damit die Umgebungstemperatur herunterkühlt, 3 bis 5 Grad. Also das macht diese einzelne Buche. So, und jetzt wollen wir eine Straße bauen. Und ein Planer will oder kann keine Kurve um den Baum planen, und der Baum muss weg. Und wir müssen jetzt diesen Baum in seinem Wert und in seiner Wirkung ersetzen. Da müsste man statt dieser Buche 2000 Jungbäume pflanzen, jeder mit einem Kronenvolumen von 1,5 Kubikmeter, um denselben Wert und dieselbe Wirkung dieses einzelnen Baumes zu erhalten. Kostenpunkt 150.000 Euro. Da wird einem bewusst, um welche Werte es geht. Oder aber wir warten 80 Jahre. Kein Problem für uns, denke ich. Also der Zeitfaktor gehört natürlich auch immer dabei überlegt. Und das Ende der Befehlskette ist bekanntlich die Kettensäge. Also da muss vorher bedacht werden, was getan wird. Wir kommen zum ersten Thema, und zwar den Alleen. Sie alle kennen Alleen, obgleich sie ja wesentlich weniger geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Früher hat es sogar in den Dörfern Alleen gegeben, über Land. Nun, die Alleen kühlen natürlich die Umgebungsluft herunter. Und der Grund, warum man die vor 200, 300 Jahren gepflanzt hat, damals für Truppenbewegungen, dass die gekühlt bleiben oder dass die noblen Herrschaften zu ihren Jagdausflügen kommen, der Grund ist dasselbe wie heute auch. Die Kühlung, der Schutz vor Gewitter, vor Sonne und die Befestigung des Straßenraumes. Und das wird immens wichtig für die Zukunft. Sie alle kennen ja vielleicht als Autofahrer auch das Phänomen der rasenden Alleen, die auf uns Autofahrer in ihrer Geschwindigkeit zuknallen und uns bedrohen. Es gibt also auch gebildete Menschen, die behaupten, Alleen seien gefährlich. Die fragen dann immer, Moment, wer bewegt sich da? Also da haben wir ein lustiges Verhältnis aufgebaut. Nun, in Deutschland wurden in 20 Jahren zwischen 1960 und 1980 etwa 20.000 Alleen entfernt. Der Grund, weil man wollte oder musste die Straßen verbreitern. Und man muss sich vorstellen, wie das gemacht wurde. Beide Baumreihen wurden gefällt, auf beiden Seiten wurde die Straße verbreitert. Ökonomisch und ökologisch ziemlich unsinnig. Also auf der einen Seite hätte mit Sicherheit auch genügt. Gut, man hat verstanden, das waren wirklich Fehler und man pflanzt wieder Alleen. Ganz, ganz wichtig, über die Landstraßen beispielsweise als Landmark, als Wegweiser, als Orientierungshilfe oder draußen auf den flachen Ebenen als Windschutzgürtel gegen Stürme, für die Landwirtschaft und für die Kulturlandschaft und sogar wieder Obstbaum- und Walnussalleen. Das funktioniert sogar. Und da, wo die Autofahrer nicht so sicher Auto fahren, kann man ja die Bäume und die Autos mit Leitplanken schützen. Also man hat das natürlich auch in den Städten erkannt. Im Schnitt ist es so, dass eine Alleenstraße nur ein Drittel der Feinstaubbelastung hat, als wie eine Straße ohne Bäume. Und in den Städten hat man natürlich die Notwendigkeit schon lange kapiert. Bei uns am Land geht es offenbar manchmal etwas langsamer. In Berlin oder in Hamburg sind etwa 50% der hochrangigen Straßen bereits als Alleenstraßen umgebaut. In München wurde letztes Jahr allein 12 Kilometer Alleen neu gepflanzt. Die Städte sorgen vor, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Ja, also das Credo heißt Alleen in die Stadt oder ins Dorf. Das kann in Feldkirch, in Götzis, in Hohenems, in Dornbirn genauso sein. Das geht überall, wo man will. Und wenn dabei ein paar Parkplätze zum Opfer fallen, ist das völlig unwichtig. Also so rigoros müsste man denken können. In München beispielsweise gibt es einen rührigen Verein, die Green City, die eine Wanderbaumallee-Aktion machen. Seit 15 Jahren, da werden in großen Pflanzkübeln größere Bäume durch die Straßen gerollt in eine Straße, die für eine zukünftige Allee vielleicht in Frage kommt. Das wird natürlich abgestimmt mit Stadtregierung und der Bevölkerung. Und dann können die Menschen erleben, wie das so wäre, wenn da Bäume in der Straße sind. Und inzwischen wurden 60 Straßenzüge zu Alleen umgestaltet. Das ist schon beachtlich. Die ganzen Baumscheiben übrigens dürfen von den Anwohnern gestaltet werden. Auch das ist eine reizvolle Idee, sogar ein sozialer Gedanke, der dahinter steckt. In Bonn gab es folgende Situation: Nach dem Abzug der Regierungsviertel ist zurückgeblieben eine ziemlich langweilige, graue Stadt. Und die Stadtverantwortlichen hatten Mühe, die Bevölkerung zu behalten, dass die nicht auch noch wegziehen wollte. Man hat überlegt, wie kann man das attraktiver gestalten und hat rund 60 Straßenzüge mit blühenden Baumalleen bepflanzt, die inzwischen größer sind. Darunter wird inzwischen gefeiert, da wird Party gemacht, die Kirschbaumblütenfeste sind sogar im Internet bekannt und vor 2 Jahren hat man zum ersten Mal 150.000 Touristen und Besucher zu diesen Straßenfesten begrüßen können, in einer Stadt, wo vor 20 Jahren eigentlich nur gähnende graue Leere war. Also eine einfache, aber auch eine wirkungsvolle Maßnahme. Und stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub oder Sie wohnen in so einer Straße, die im Frühling wunderbar mit Farben gestaltet ist. Jetzt sowieso im Herbst kommt noch der Zusatzeffekt, im Herbst wird es nochmals bunt. Also das ist auch für die Seele gut und da denke ich, ist man gerne, auch wenn man durch so eine Alleenstraße zur Arbeit fährt. Auch da denke ich, macht das Arbeiten mehr Spaß und auch das Heimkehren wieder. Nun, der Franz Köpp hat es schon erwähnt, die Temperaturunterschiede sind gewaltig. Hier Messungen von Greenpeace beispielsweise von Straßenzügen mit und ohne Bäumen in Brüssel und in Wien. Und das sind im Schnitt einfach immer mindestens 20 Grad Unterschied, ob eben ein Baum in der Straße ist und seinen Schatten wirft oder eben nicht. Also das sind natürlich Argumente, die einfach für sich sprechen. In südlichen Städten ist das Thema schon länger virulent, weil es da noch heißer ist und beispielsweise gibt es solche Waldstraßen in Südamerika. Das wäre bei uns momentan noch undenkbar. Stellen Sie sich die Abstandsnachsichten und was weiß ich, welche Regeln und Gesetze vor. Aber die Menschen, die diese Straßen benutzen, sind froh und die daneben leben natürlich genauso, dass die auch eine gefilterte Atemluft bekommen. Und das ist angeblich kein Photoshop, Pretoria im Frühjahr mit blauen Straßenbändern. Und ich denke, wenn es in Pretoria möglich ist, müsste es doch auch in Dornbirn möglich sein. Da geht es eigentlich nur darum, ob man das einfach auch will. Was passiert bei uns? Wir sind noch im Schneidemodus. Solche Krüppelbäume werden mancherorts sogar noch als richtig oder wichtig empfunden oder schön. Glauben Sie mir, kein Baum braucht das. Also das gibt natürlich Umsatz und solchermaßen verkrüppelte Platanen gehen in 100, 120 Jahren ein, dann wird wieder neu gepflanzt, also Wirtschaft funktioniert, aber für den Baum ist das nicht gut, für die Sicherheit genauso wenig und man hat mit einer Studie bewiesen, dass eine geschnittene Platane im Herbst genauso viel Blätter hat wie eine ungeschnittene, weil sie einfach das Blätterdach mit Nottrieben ausdehnt und genauso viel Blätter erzeugt. Also selbst dieses Argument zieht nicht. Da kann man natürlich auch nicht mehr zurück, wenn der Baum schon so verunstaltet ist. Eine Platanenallee würde so ausschauen, wenn man sie nicht schneidet und ich finde, da gibt es kein Argument dagegen. Und wer doch Angst hat vor hohen Bäumen, der setzt einfach niederwüchsige Bäume, wie beispielsweise diese Hainbuchen, die eben sehr, sehr lange brauchen, bis sie größer werden. Ein Thema ist ja auch der Kreisverkehr. Und auf einen Kreisverkehr gibt es einfach Platz, der nicht benötigt wird. Ich finde, überall gehört Natur hin und sonst nichts, auch kein Kies oder irgendwelche sonstigen lustigen Dinge. Also da gehört Natur hin und natürlich Bäume, die eben Platz haben zu wachsen, weil sie ihre Kronen ausweiten können. Und ich habe da so ein bisschen eine Vision, zum Beispiel mit dieser Linde. Linden können sehr, sehr alt werden, einige hundert Jahre. Es gibt sogar tausendjährige Linden. Jetzt stellen Sie sich vor, wir reisen kurz mal in die Zukunft, 200 Jahre. Und da gibt es noch den Platz und diese riesige Linde, die dann einen Stammumfang von 6-8 Meter hat. Und vielleicht gibt es da auch ein kleines Bänklein. und Menschen sitzen dort und denken über unsere Zeit nach, als wir noch mit Autos im Kreis gefahren sind. Kann man gut vorstellen. Ein Denkmalbaum. Aber im Kreisverkehr kann der Baum eben bleiben und alt werden. Ich möchte ein paar Worte zum Autobahnwald sagen, den ich im Buch mit Wissenschaftlern und Baumexperten entwickelt habe. Ich möchte zunächst das Gegenteil zeigen, was bei uns passiert. Es wird immer aufgeräumt. Es muss sauber sein, Gehölze gehören weg, da lauert Gefahr. Also die Autobahnränder, aber auch die Straßenränder werden grundsätzlich abgeholzt, weil da man irgendwelche Gefahren wittert. Ich habe mehrfach Asfinag angeschrieben und meistens keine oder nur ganz lustige Antworten bekommen. Grundsätzlich ist es so, dass das Budget einfach seit den 60er Jahren eingeplant ist. Die Baumaschinen sind da, die Arbeitsstunden sind da, was soll man sonst tun? Und seit den 60er Jahren wird einfach ein Monat abgeräumt. Einige Millionen Euro jedes Jahr. Es wurde nie hinterfragt, wie sinnhaft das Ganze ist. Abgesehen davon, aus meiner Sicht, ist es eine Verhässlichung der Landschaft. Stellen Sie sich vor, überall, wo die Gehölze waren, wachsen jetzt Dornen oder noch schlimmer Gras. Das muss man nämlich viermal mähen, ist sogar noch kontaminiert, man darf es nicht einmal verwenden. Also man erzeugt eine Kette von Arbeiten, die völlig sinnfrei sind. Und dann gibt es solche Autobahnränder. Und ich denke, wenn es in Graz möglich ist, müsste es auch in Feldkirch möglich sein. Hier werden Schallschutzwände gemacht mit Natur, die werden einmal im Jahr geschnitten. Das ist Lebensraum für Nützlinge, das nimmt Feinstaub auf, das spendet Sauerstoff und funktioniert genauso. Gibt kaum Arbeit. Oder auch hier, wenn Gehölze neben der Autobahn leben dürfen, die dann meinetwegen alle 3-4 Jahre zurückgeschnitten werden. Das ist auch ganz spannend zu beobachten in verschiedenen Regionen von Europa, wie die Bäume und die Pflanzen neben der Straße eingeschätzt werden. Während sie in manchen Regionen zugelassen werden wie hier, werden sie in den anderen abgeholzt, ohne ersichtlichen Grund. Und stellen Sie sich vor, an einer ganz stark befahrenen Autobahn vor Berlin leben diese 100-jährigen Eichen. Es gibt kein einziger Baum in Österreich, der so nahe neben der Autobahn steht. Jetzt frage ich mich, sind die Berliner Eichen standsicherer oder sind wir vorsichtiger? Auf jeden Fall eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von Risiko und Gefahr. Naja, und wenn wir schon dabei sind, natürlich gehören die Straßenränder begrünt. Keine Lärmschutzwand muss eigentlich sichtbar gestaltet werden. Abgesehen davon sind die meisten sowieso potthässlich, sondern man kann sie einfach begrünen lassen und damit funktioniert das. Und keine Lärmschutzwand wird dabei kaputt gehen. Es funktioniert in vielen Gegenden Mitteleuropas schon. Stellen Sie sich vor, was da nur am Feinstaub aufgenommen wird oder an Lärm gemildert wird. Gott sei Dank, jetzt einmal etwas Positives an die Asfinag. Seit 2 Jahren lässt man es zu. 30 Jahren hat man es jährlich bekämpft, aber seit 2 Jahren dürfen auch manche Rank- und Schlingpflanzen neben dem Straßenrand leben und helfen, unsere Luft etwas sauberer zu halten. Die grünen Häuser, was ist damit gemeint? Vielleicht so etwas. Die Waldspirale in Darmstadt gibt es wirklich, damals noch geplant von Friedensreich Hundertwasser. Und wir möchten heute nicht über die Art der Architektur diskutieren, aber über die Funktion der Architektur. Schauen Sie sich das Dach an, das ist begrünt mit Bäumen, mit Wiesen. Die Bewohner dieser Wohnanlage gehen am Abend auf ihr Dach ins Grüne und spielen da Tischtennis, trinken ein Weinderl oder reden miteinander. Das geht statisch gesehen sowieso und technisch gesehen auch, wenn man will. Oder auch hier in Blumau, vielen bekannt, sie spazieren als Thermenbesucher auf das Dach und sitzen am Schatten eines Baumes. Welcher Mehrwert da passiert? Und eigentlich ist es ja logisch, wenn wir am Boden unten grün wegnehmen, müssen wir es oben zurückgeben. Die Wahrheit schaut anders aus oder die Realität. So ein Blick von einem Hotel auf ein herrliches Kiesdach. Und wie schon der Vorredner erwähnt hat, da oben wird es wirklich 80 Grad warm, heuer in Wien über 30 Tage. Da entstehen Hitzekamine, die die Stadtklima zusätzlich anheizen. Und noch schlimmer, bei Starkregen, und wir wissen ja, die Starkereignisse nehmen zu, die starken Wetterereignisse, bei Starkregen sind die so konzipiert, dass 80% des Wassers innerhalb von 2 Stunden abgeführt wird, runter in die Kanalisation. In manchen Orten haben wir jetzt schon eine Überlastung der Kanalisation, das wird noch erheblich mehr. Aber nicht nur, weil mehr Starkregen passiert, sondern weil wir keine Retentionsflächen mehr haben. Also Flächen, wo Wasser wieder verdunsten kann. Also 2 erhebliche Nachteile. Abgesehen schaut es ja potthässlich aus. Es gibt da noch eine Idee dazu. Auf unseren Dächern allein im Rheintal liegen Millionen Tonnen Kiese sinnfrei herum, bereits bezahlt. Und die Bauindustrie jammert ja darüber, dass Kies und Sand fehlt. Da oben liegt es, nur runternehmen. Also das ist relativ einfach, statisch gesehen oder statistisch gesehen gar kein Problem. Man muss es halt richtig machen. Nun, die Vorteile von grünen Dächern sind wirklich enorm. Und ich möchte sie kurz durchgehen, weil jedes dieser Argument für sich schon zählt. Beispielsweise eben das Ausgleich dieser Klimaschwankungen. Sie alle haben es vielleicht schon erlebt, im Sommerurlaub am Meer. Sie sind barfuß unterwegs und laufen am Gras und dann müssen sie die Sandstrandfläche überwinden, um ins Wasser zu kommen. Und am selben Tag ist der Sand 70 Grad heiß und die grüne Fläche nur 30. Und diese unterschiedlichen Temperaturen herrschen wirklich auf den Dächern. Sie nehmen zusätzlich Feinstaub und Dreck aus der Luft aus und sie können sehr viel Wasser aufnehmen. Da oben kann das auch verdunsten und lagern. Wir wissen, 30 cm Substrataufbau hält ungefähr 2 Tage Starkregen auf und verdunstet das wieder in die Luft. Ja, und der Lärmfaktor ist auch nicht zu unterschätzen. Stellen Sie sich vor, im Gebäude selber oder im Straßenraum, im Stadtraum, es wird wesentlich ruhiger und gedämpfter. Ja, dann haben wir noch die Einsparung der Energiekosten, die gar nicht so wenig sind. Wenn da oben wirklich Substrat liegt, sparen wir uns Kühlkosten im Sommer und Heizkosten im Winter ein, und zwar ganz enorm. Und das Beste oder das wichtigste Argument, die Dachhaut hält etwa doppelt so lang. Denn es gibt keine Frostschäden mehr, die UV-Strahlen kommen nicht mehr durch und die hohen Temperaturschwankungen gibt es nicht. Und das sind keine Studien, das sind anhand von realen Projekten und an realen Dächern gemessen und übernommen worden. Zusätzlich haben wir da oben noch mehr Artenvielfalt, weil wir können ja auch blühende Pflanzen, Stauden und Sträucher anpflanzen und sorgen so für eine Diversität in den Pflanzen und auch für die Bestäuber, für unsere Nützlinge, was Gutes. Ja. Und wenn es ganz ideal ist, können wir die Dachflächen auch selber benutzen. Dann sitzen wir da oben und trinken unser Bierle halt auf dem Dach. Also das geht. Und das sind keine Fantasien und das möchte ich Ihnen jetzt anhand von einigen Beispielen zeigen. Sie alle kennen zumindest von Fotos das 100-Wasserhaus, angeblich mehr fotografiert als der Stephansdom. Ich war da schon mehrfach und habe wirklich hinter vielen Touristen, hinter Bussen warten müssen, bis ich drangekommen bin. Man kann jetzt über die Architektur reden, das klammern wir vielleicht aus, aber schauen Sie sich diese Bäume an, die auf dem Haus leben, die sind inzwischen 30 Jahre alt. Also die haben das wirklich gut gemacht. Ich weiß von der BOKU, da wurde 1 Meter Erde und Erdreich aufgeschüttet, das ist natürlich enorm, aber deshalb leben da oben auch Bäume mit bis zu 1 Meter Umfang. Am 3., 4. Stock mitten in der Stadt. Und wenn sie im 100-Wasserhaus leben, hätten sie diesen Garten vor ihrer Türe irgendwo am Dach oben. Also gehen durch das und das wird seit 30 Jahren eben bewiesen. Es hat eine Sargfabrik in Wien gegeben, auch die ist inzwischen recht berühmt, weil sie als Projekt immer wieder vorgezeigt wird. Die wurde aufgelassen und zu einem Wohnprojekt umgebaut und oben sind einige 100 oder 1000 Quadratmeter Dachgärten angelegt worden. Die schauen so aus. Die Boko Wien hat innerhalb eines Sommers 120 Wildbienenarten auf diesem Dach festgestellt. Mehr als in ganz Vorarlberg erhoben wurden. Auf einem Dach in Wien. Weil da eine unglaubliche Artenvielfalt herrscht. Der Zwetschgenbaum bringt etwa 50 Kilo Zwetschgen, wohlgemerkt am vierten Stock eines Daches. Ja, und die Bewohner dürfen ihre Privatgärten da oben anlegen. 50 Zentimeter Erdtiefe reicht für Gemüse, für Gewürze und Salate. Auf einem anderen Dach, das ist ein Privathaus, war ich schon zweimal, weil es etwas ganz Besonderes ist. Das Haus ist 170 Jahre alt, steht in Wien mit Blick auf das Belvedere, hat ein Schrägdach und wir sind am siebten Stock und der Dachgarten ist jetzt 20 Jahre alt und funktioniert. Da oben lebt eine Amsel im Nest, eine Hündin hat ein Biotop und ja, die Besitzer gehen am Wochenende rauf und machen Urlaub im Grünen. Die gehen keinen Schritt aus dem Haus. Also das ist möglich und wenn man denkt, auf so einem alten Haus, das ist schon etwas Besonderes. Natürlich wurde das statisch zuerst auch kontrolliert. In diesem Hotel in Wien bin ich öfters, Boutiquenhotel Stadthalle, kann ich gerne empfehlen, denn es hat mehrere wunderbare natürliche Überraschungen. Zunächst gibt es da am dritten Stock einen Dachgarten, eine Lavendelwiese. Und die Besitzerin betreibt da selber Bienenzucht und am Morgen wird den Gästen der Lavendelhonig vom Dach serviert. Dann ist der Innenhof gekühlt mit grünen Fassade und da leben inzwischen auch schon Grillen und Zirpen darin. Da gibt es eine nette Geschichte. Ein amerikanisches Paar hat dann am Abend an der Rezeption einmal gefragt, ob man die Soundkulisse nicht etwas zurückdrehen könne. Bis die erfahren haben, das sind echte Zirpen und Grillen und haben das natürlich akzeptiert. Aber es ist schon etwas ganz Besonderes, mitten in Wien, neben einem Westbahnhof, an und für sich eine ziemlich graue Gegend. Ja, und wenn Sie Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dieses Versicherungsgebäudes sind in Darmstadt, dann können Sie auf die, sage ich es richtig, Darmstadt oder Münster, glaube ich, pardon, danke. Dann können Sie hinauf aufs Dach gehen und im Schatten der Platanen Mittag machen. Also das ist schon ein faszinierender Mehrwert. Wäre übrigens aus der Statik gesehen auf den meisten Industriegebäuden unseres Landes möglich. Die sind alle noch überdimensioniert von der Winterschneelast her. Ja, Schönheitsklinik in Augsburg. Stellen Sie sich vor, Sie gehen dahin, oben ist ein Duftgarten, Gewürzgarten, Sie lassen sich ein neues Näschen machen und nach der OP gehen Sie aufs Dach und hätten ein Versuchsfeld, die Nase auszuprobieren, also herrlich. Mitten in der Stadt, auf dem Dach. Ja, und ein Argument auch für Dachbegrünung, wenn Photovoltaikanlagen oben sind. Man hat herausgefunden, dass die Anlagen mit der Grünfläche heruntergekühlt werden auf eine bessere Effizienz und haben damit einen höheren Wirkungsgrad. Bis zu 20% mehr Strom können die erzeugen, wenn sie durch die Pflanzen gekühlt werden. Also auch das ein Argument für beides. Oder Sie sind Hotelgast in einem Hotel hier jetzt in Lana und schauen hinunter, statt auf ein Kiesdach, eben auf ein Sedumteppich und sogar Baumquartiere mit Olivenbäumen. Dieses Feuerwehrhaus in Aldrans, Oberinnsbruck, ist etwas Besonderes, weil es natürlich eine coole Architektur hat und hat eben eine Wiese auf dem Dach. Und daneben geht die Straße vorbei. Da wurde inzwischen eine Parkbucht gebaut, weil da immer Omnibusse stehen geblieben sind. Die Touristen haben Stopp geschrien, sind rausgegangen und haben fotografiert, weil hier mehrmals im Jahr die Schafe auf das Dach getrieben werden, um die Wiese zu fressen. Und das ist natürlich ein herrliches Bild. Im Hintergrund die Nordkette. Also da kann man sagen, das ist noch zusätzliche Attraktion im Dorf. Und man sieht im Winter, wie gut die Isolation dank der Erdschicht ist. Und das wäre eigentlich für mich auch eine vorbildliche Lösung für eine Bergstation. Gott sei Dank einmal hier im Vorarlberg, in der Roststelle über Mellau. Ja, erstens Außenhaut aus Holz, zweitens oben eine Naturwiese, und zwar mit den Blühpflanzen dieser Alpe. Die wurden 3 Jahre lang eingesammelt, da oben ausgesät, und da oben blühen sie und gedeihen in einer Intensität. Sie gehen als Wanderer vorbei und bleiben einfach stehen, weil da tausende Schmetterlinge sind. Es sind Vögel auf diesem Dach. Es schaut beinahe schöner aus wie die Naturalpe daneben. Also eine tolle Lösung und aus meiner Sicht auch ein Beweis, dass man naturnah auch in den Bergen bauen kann. Es muss nicht immer ein utopischer Kasten sein. Ja, diese Wohnanlage in Wien ist vielleicht einigen bekannt, Alt Erla, manchmal oder immer noch diskutiert worden. Es ist ein sozialer Wohnbau, in dem sehr, sehr viele Menschen leben, aber in dem immer wieder jährlich erhoben die Wohnzufriedenheit am höchsten ist, weil die Menschen da ihre Tröge selber bepflanzen und ihr Naturparadies vor dem Haus auf dem Balkon haben. Man sieht, die unteren 10 Stockwerke haben eine wunderbare Vielfalt an Pflanzen. Und vielleicht kennen Sie auch dieses Projekt Bosco Verticale, die senkrechten Wälder im Mailand. 1000 Gehölze leben auf diesen 2 Hochhäusern. Die wurden vom Stefano Börri entwickelt. Das ist eine ziemlich aufwendige Sache, weil die auch statisch gesichert werden müssen. Die werden automatisch genetzt durch eben Wässerungsanlagen und die werden auch von außen geschnitten und gepflegt. Als Bewohner haben sie da keine Arbeit, aber sie leben quasi im Grünen. Kaum eine Klimaanlage wird da eingeschalten, denn die Leute leben in beschatteten Räumen, in gefilterter Luft. Und ich behaupte mal, es könnte gut möglich sein, dass unsere Hochhäuser in 30, 50 Jahren so oder so ähnlich aussehen. In Stuttgart ist die Feinstaubbelastung sehr, sehr hoch und ich wurde da von einem Kindergarten Polyphant angeschrieben, ob ich eine Lösung hätte für sie. Und gemeinsam mit den Eltern und meinem Verlag Kosmos haben wir da eine Lösung gefunden. Sie müssen sich vorstellen, diese Terrasse ist auf dem 6. Stock dieses Hauses und da drinnen sind 120 Kinderlein, also ist an und für sie eine wunderbare, einladende, schöne Terrasse, auf denen die Kinder spielen könnten, aber in dem Jahr konnten sie 60 Mal nicht ins Freie, weil es 60 Mal Feinstaubalarm gegeben hat und die Kinder durften nicht raus. Unsere Lösung, wir haben gesagt, wir geben Bäume auf das Dach. Baukran ausgeliehen, 7 Bäume eingekauft in großen Kübeln und am Rand diese Sicherheitsgitter lassen wir mit Schlingen und Rankpflanzen überwachsen. Und ich bin sicher, dass in 2, 3 Jahren da oben ein Klima, ein Mikroklima herrscht, wo die Kinder wieder raus können. Warum ich das so erzähle, ist, weil es relativ einfach ist zu machen. Die ganze Aktion hat 7.000 Euro gekostet. Jedem Elternteil von den Kindern ein Abendessen. Und dann können die Kinder wieder im Freien spielen. Also das sind wirkungsvolle Lösungen. Ein Wort zur Fassadenbegrünung. Wenn Sie nichts tun und es zulassen, wie hier an diesem Gebäude in Wien, dann passiert das so und das schaut herrlich aus. Das gehört natürlich, wenn Sie den naturfreien Lauf lassen, auch hier und da mal kontrolliert, weil die Gewächse schwer werden und vielleicht runterbrechen können. Die werden dann versichert mit Netzen oder mit Haken. Efeu wächst also sehr stark und an der Wand wird verholzt. Übrigens Efeu, das wissen viele nicht, kann bis 400 Jahre alt werden. Das gleich schon als Antwort, wenn man sagt, ja, was ist, wenn ich das Haus wieder mal renovieren muss, der Efeu wird mit Sicherheit älter. Ja, und da sind so Beispiele, wo man eben es zulässt, dass es begrünt wird. Mit Sicherheit haben es die Menschen feinkühl, auch etwas ruhiger. Es geht natürlich auch mit moderneren Wohngebäuden. Da wird natürlich Efeu oder eben auch die Jungfernrebe oder der wilde Wein etwas geschnitten, dass er nicht zwingend in die Fenster reinklettert. Aber es wird inzwischen sogar als Hausfassaden-Design genommen. Das linke beispielsweise ist so eine Nobel-Boutique in Stuttgart und da muss niemand fragen, wo das Haus ist, das findet man einfach. Gehen Sie dahin, wo das grüne Haus ist, da finden Sie es. Oder ja, sogar in der Landwirtschaft kann es eingesetzt werden, was mir gefällt. weil es auch ein Bekenntnis ist. Also es sind herrliche Lösungen und eigentlich pflegefrei. Da muss man gar nicht viel tun. Hier nochmals das Boutiquenhotel von außen. 3 bis 4 Grad sind die Zimmer im Sommer kühler wie die daneben. Alleine durch diese grüne Haut. Und diese Fassade funktioniert seit 6 Jahren. Die BOKU in Wien hat das installiert am Magistratsgebäude in der Nähe des Hauptbahnhofes. Das Schöne erstens, es sind heimische Pflanzen, die sich selbst versämen. Das heißt, die müssen nicht nachgepflanzt werden. Zweitens, es ist ein Trogsystem, das sich durch das Regenwasser bewässert. Und am Dach oben sind Photovoltaikanlagen, die die Pumpen bedienen. Wenn man so will, fast ein autarkes System. Und die Mitarbeiter des Magistrats dürfen wieder mal die Fenster aufmachen und frische Luft atmen. Durften sie die vorigen Jahrzehnte nicht. Nun, wenn man es sehr aufwendig macht, wie dieses Bankgebäude, kann man es natürlich auch so gestalten, auch mit einer wunderbaren Pflanzenvielfalt. Und dieser Schulinnenhof in Wien durfte während der Sommermonate nicht benutzt werden, weil es zu heiß war. Die Kinder durften da nicht Pause machen oder nicht Sport betreiben. Und nach Installation dieser einzelnen grünen Wand war das Klima im Hof so kühl, dass sie es jetzt ganzjährig benutzen können. Und wenn Sie als Unternehmer Ihre Mitarbeiter und Ihre Geschäftsfreunde so besuchen, dann ist das eben ein Statement nach außen. Ich denke, da wird schon viel erzählt über die Menschen, die hier leben und arbeiten. Oder hier in der Stadtgärtnerei in Zürich mit etwas Aufwand, mit etwas Bewässerungssystemen lassen sich Grünwände spannend erzeugen oder hier ganze Hallen im Europapark, die eben eine wunderbare Kühlung bringen und auch den Nützlingen und Bestäubern eben was zum Fressen geben. Ja, und aus meiner Sicht sollten es die öffentlichen Gebäude vor allem vormachen, wie hier die Bezirkshauptmannschaft im Spital an der Drau, die eben zeigen, so geht's, macht's doch nach. Und aus meiner Sicht sollten eigentlich alle Industrieanlagen so zumindest ausschauen. Keine Sorge, Metalloberflächen, Betonoberflächen werden nicht kaputt, die haben keinen Schaden draus, einfach überwachsen lassen. Und Sie sehen hier, wie viel Staub an dieser nordseitigen Wand ist, was die Firma da erzeugt, wird dann durch die Pflanzen auch wieder heruntergefiltert. Ja, oder man kann es auch übertreiben, wenn man will, aber Grün gehört einfach an die Wand. Die Rückkehr der Natur möchte ich erwähnen, Sukzession fachbegrifflich. Das heißt, wenn Sie nichts tun, wenn Sie abwarten, kommen die Pflanzen zurück. Mit der Zeit auch die Gehölze. Es findet eine Verwaltung statt, wie an diesem ehemaligen Auto-Ausstellungsplatz in Bregenz. Nach 3 Jahren sehen wir schon, aha, die Pflanzen haben gewittert, da hätten wir Lebensraum. Oder hier auf Brachflächen. In manchen Städten wird das inzwischen Natur auf Zeit genannt. Solange da nicht gebaut wird, wird einfach nichts getan und die Natur darf sich entwickeln. Wie hier, wenn man will. Oder hier. Kann man, muss man nicht, aber es bietet natürlich wunderbaren Lebensraum und solange es niemand stört, ist das auch möglich. Sukzession findet also, wie gesagt, von der Natur statt. Und hier ein herrliches Beispiel aus Berlin. Der Gleisdreieckplatz oder Park in Berlin, über 30 Hektare. Da waren Gleisflächen aus der Nutzung genommen. Die Bundesbahn hatte keine Verwendung mehr und man hatte entschieden, wir tun einfach gar nichts. Wir schauen zu, was passiert. Und gleich schon setzen sich Pionierbäume an. Es entsteht eine Verwaldung, hier noch die Relikte der Industriezeit und langsam entsteht eine Waldfläche. Manche Bäume haben es ein bisschen eiliger, die suchen sich überall den Platz, auch wenn es nicht passt. Aber was mir besonders gut gefallen hat in diesem Park, ist diese Wegelösung. Wenn Sie hier genau hinschauen, sehen Sie, was hier getan worden ist. Stellen Sie sich das einmal bei uns vor. Also ich wünsche es mir. Da hat man Rücksicht genommen auf die lebende Pflanze, auf dem Baum, aber auf das Alter, auf die Zeit. Die wussten, wenn wir das weghauen, braucht es wieder 30 Jahre, bis das soweit ist. Also wir machen einen kleinen Bogen in den Weg, Es erzeugt ein Lächeln und es passiert gar nichts, außer dass man sieht, man ist achtsam. Und Bäume im Park können aus meiner Sicht auch ruhig so ausschauen. Sie wissen es vielleicht, Bäume im Freistand, sogenannte Solitärbäume, treiben üblicherweise Äste bis zum Boden aus. Das ist der natürliche Wuchsform. Die Bäume, die wir in unseren Städten haben oder manchmal auch beim Gärtner oder in der Baumschule einkaufen, das sind geschulte Bäume. Das heißt, da werden die Äste unten immer abgeschnitten. Das heißt, der Normbaum, unten Stamm, oben Krone. Das ist nicht wirklich natürlich. Und wenn Sie das zulassen, dann haben wir erstens mal einen Abenteuerspielplatz im Park. Zweitens, wir müssen viel weniger mähen, denn der Baum beschattet ja mehr. Und drittens, wir lassen den Baum wirklich mal seine übliche oder seine richtige Form ausleben. Also aus meiner Sicht ein schöner Beweis. Auch das eine tolle Sache. Im Park, im Schlosspark in Karlsruhe, der an und für sich sehr gepflegt ist, gibt es mehrere Bauminseln. Und in diesen Bauminseln sind inzwischen ältere Bäume abgestorben. Üblicherweise haut man die immer gleich weg, weil ein toter Baum schaut nicht gut aus und Gefahr. Aber hier haben sich die Gärtner etwas anderes überlegt. Die haben die Totbäume stehen lassen und da, wo es geht, werden sie an einen gesunden Baum gebunden oder gestützt mit Stützen, damit eben keine Gefahr droht. Und die dürfen jetzt den natürlichen Prozess des Absterbens, dieser Lebenszyklusprozess durchmachen, bilden inzwischen schon Lebensraum für Insekten, für Fledermäuse, bieten den Spechten Nahrung und den Pilzen auch, und die werden zerfallen. Und so kann manchmal der Stadtbesucher erkennen oder der Stadtbewohner erkennen, wie Natur wirklich funktioniert. Das Sterben gehört dazu und hat eigentlich einen Riesenvorteil, dass da auch dieses Moderholz auch wieder erzeugt wird. Die Besitzerin dieses Baumes und dieses Parks am Bodensee hat mich angerufen und gesagt, ich bin in Problemen, hilf mir bitte, was soll ich tun? Von dieser Eiche, 150-jährig, sollte dieser Starkast entfernt werden. Sie wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich der immer weiter runter senkt. Und unten der Weg ist auch eine Zufahrtsstraße für Einsatzfahrzeuge. Ich habe mir die Sache angeschaut, und wenn man diesen Starkast wirklich absägt, dann stirbt der Baum, garantiert. Erstens, die dazugehörigen Starkwurzeln sterben ab, die sind ja mit der Kambiumbahnen verbunden. Zweitens, es gibt eine riesengroße Höhle oder eine Angriffsfläche für Pilze und Schadinsekten. Der Baum hat ihre Arbeit, sich gegen diese Situation zu wehren, und statisch gesehen ist er natürlich auch ein Problem, weil er nicht mehr so stabil ist. Ich habe ihr gesagt, bitte nicht abschneiden, dass wir Fällen aufraten, und sie hat dann einen Weg gefunden, sie hat 10 Quadratmeter Grasfläche geopfert, hat eine kleine Biegung in den Weg gemacht und beiden ist geholfen, den Einsatzfahrzeugen und dem Baum. Manchmal gibt es eben einen Plan B. Und dieser Baum existiert wirklich seit Jahrzehnten auf der Insel Mainau, funktioniert auch und ist auch sicher. Und Sie können sich vorstellen, da laufen untertags zehntausende Menschen durch. Also wenn man will und wenn man es richtig macht, geht so vieles. Oder wie hier. Oder wir sind in einer Großstadt, Nürnberg beispielsweise, wo ein Weg eingerichtet wurde, der neben der Hauptstraße ist und so eine Art Streuobstwiese darstellt. Und der ist so stark begangen, weil er einfach schön ist und natürlich ist. Ich musste morgen um 4:30 ein Foto machen. Um 5:30 wäre ich schon von den ersten Joggerinnen niedergerannt worden und eine halbe Stunde später von den Hunde ausführen. Also da ist ein reger Verkehr, weil man das abnimmt. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist in einer Großstadt und wurde so wieder installiert. Bei uns könnte ich mir vorstellen, würde man sagen, erstens müsste der Weg gerade sein, zweitens asphaltiert und drittens hauen wir die Bäume weg, die geben nur Dreck. Und da in der Großstadt will man das. Oder solche Wege. In Berlin, fast 40 Kilometer grüne Wege, aber die schauen wirklich so auf. Bei uns würde da in den Amtsstunden schon das Telefon läuten. Räumt mal den Weg auf und schneidet das Zeug zurück. Wie schaut denn das aus? In der Stadt will man das, weil man weiß, so gehört Natur, und da ist man eben oder das hier in Hamburg. Und da sind Tausende, Zehntausende Menschen unterwegs mit Rad und zu Fuß und gehen dadurch und keinen stört das. Und ich frage mich, wenn es dort geht, warum geht es in manchen anderen Gegenden nicht? Oder Wege durch Parks können auch so sein in Berlin. Die müssen nicht asphaltiert sein. Sie können drauflaufen, müssen aber nicht. Das ist ein Beispiel von München am Olympiapark. Die Wiese daneben wird nur zweimal im Jahr gemäht. Also auch das funktioniert. Ja, und das wurde mir mal zugeschickt und ich finde es wunderbar und reizvoll. In Tirana gibt es quasi einen Baumtunnel für Fußgänger und Radfahrer, die dann gekühlt durch die Stadt fahren können. Auf engstem Weg. Für mich ein wunderbares Beispiel. Oder wenn Sie in München oder eben in Stuttgart in die Parks laufen, müssen Sie an Brennnesseln vorbei. Die gehören zur Natur. Brennnesseln haben ganz viele Vorteile, vor allen Dingen, Sie müssen sie nur einmal im Jahr mähen. Einmal Arbeit. Der Rasen müssen Sie 20 Mal mähen. Also das sind Zugänge zu stark frequentierten Parks. Ja, auch in Hohenems gibt es schöne Beispiele, die Rückseite einer Lärmschutzwand, die einfach so verwildern darf oder eben wild ausschaut und für mich eine Naturoase darstellt. Oder auch die Blühstreifen neben der Straße. Es ist einfach viel weniger Arbeit und viel nützlicher. Also warum muss neben der Straße, die Grünflächen, warum muss das mit dem Golfplatz konkurrenzieren? Warum müssen wir das 20 Mal mähen? Oder wir streuen da Blüher aus, wie hier im Bregenzer Wald, und warten einfach ab, bis der Herbst kommt. Keine Arbeit dazu. Oder auch eine natürliche Dorfwiese in Rankweil. Ja, es ist ja nicht nur so, dass ich nur herumkritisieren möchte. Ich probiere ja an mir selber oder in meinem Garten vieles aus. So schaut es zum Teil in meinem Garten aus. Das ist meine Waldlichtung, wie ich sage, weil ich einfach, mir ist das Mähen zu blöd. Und ich mähe da nicht, sondern habe eben Farn und Moos hingesetzt und seither schaue ich die Natur an. Ich habe null Arbeit damit. Die Vögel haben eine Freude, die Bienen haben eine Freude. Ja, und ich erspare mir sehr, sehr viel Arbeit. Im Herbst kommt Laub drauf, im Frühling treibt es wieder aus. Null Arbeit oder fast keine Arbeit und Naturerlebnis. Und natürlich bleibt bei mir das Laub am Gras liegen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn es die Natur macht es richtig. Wenn es anders richtig wäre, würde sie es anders machen. Also das Laub gehört aufs Gras, das verstickt auch nicht, weil im Herbst atmet das Gras auch nicht mehr und im Winter sowieso nicht. Im Frühling wird dann weggenommen, was noch übrig bleibt. Dann schaut halt mein Gras oder meine Wiese zuerst so aus und dann wird da mal drüber gemäht und ich kann wieder barfuß herumlaufen. Ein kleiner Seitenhieb noch, dieser Birnbaum hatte vor 7 Jahren Feuerbrand und ich gestehe, ich habe es nicht gemeldet und ich habe den Baum nicht gefällt, weil ich gewusst habe, das ist eine sinnfreie Sache. Und ich habe den zurückgeschnitten und jetzt blüht er seit vielen Jahren wieder und hat das alles verkraftet. Und ich denke mir, tausende Feuerbrand befallene Bäume wurden entfernt. Eine völlig sinnfreie Tat. Auf der ganzen Welt gibt es Feuerbrand, aber im Vorarlberg wurde gefällt. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, und nur zum Beweis, trotz Laubs, ich habe auch Gras und Rasen und Wiese, also es funktioniert beides. Ja, und mein Vorbesitzer hat mir auch eine Thujenhecke hinterlassen, über die ich mich nicht so gefreut habe, aber es gehört halt dazu. Und ich wollte das nicht mehr und habe gedacht, was mache ich? Ich habe vor dieser Thujenhecke ein Baustallgitter gesetzt, habe da Efeu reingepflanzt. Innerhalb von 2 Jahren habe ich jetzt eine Efeuhecke. Und die Thuje ist dahinter versteckt. Ja, und vor meinem Haus steht auch natürlich eine 30 Meter hohe Pappel. Ich weiß, was Laub aufnehmen heißt. Ich bin sogar dankbar, ich habe 3 Wochen im Herbst kostenfrei Fitness-Training. Also wer will, kann sie mit mir messen, ich bin topfit, also dank dem Baum. Ein Teil des Laubes bleibt natürlich auf der Baumscheibe und verrottet dort. Und dann habe ich wieder für 3/4 Jahre Ruhe. Also kein Problem. Ich wollte noch so ein Gegenbeispiel machen. Diese Waldschneise, diese Waldlichtung wird in München 14 Mal gemäht. Ich habe den Rasenpfleger gefragt. Keiner weiß warum, weil da auch niemand hinlegt, es ist fast immer nur Schatten. Würde man nichts tun, wäre alles besser. Oder auch da, beneide die Leute, schauen Sie mal das Equipment an, ich beneide die Leute um ihre Freizeitbeschäftigung, aber es ist ziemlich sinnfrei. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen bei den Horror-Dingen. Natürlich darf jeder Mensch mit seinem Grund und Boden machen, was er will. Ich bin da Demokrat und das darf er auch tun. Aber ich verstehe es einfach nicht, wie man beispielsweise da unten eine Grasfläche lässt und da 16 Mal Arbeit hat, nämlich mähen, und freiwillig aufs Naturparadies verzichtet, wenn man nichts täte. Also man zerstört einfach 15, 16 Mal im Jahr Natur. Und das ist für mich eben eine Frage, ob das nicht besser ginge. Dieser Hausbesitzer mäht nur 3 Mal im Jahr. Wir haben ja die Parkplätze, die Sie alle kennen. Ich frage mich immer, wozu Autos Asphalt oder Beton oder Steinplätze brauchen. Keiner kann es wirklich beantworten, aber das ist einfach technisch gesehen schon sehr aufwendig und eigentlich von der Naturseite gesehen ein Irrsinn. Natürlich gehören Parkfläche aufgemacht, es gehört entsiegelt. Manche Städte beginnen damit. Neben der Straße, auf offenen Flächen, es wird rausgerissen, es entstehen wieder Verdunstungsflächen und Grünflächen, die natürlich kühlen. Die Bäume können Schatten geben und geben mir natürlich auch eine Orientierung bei großen Parkplätzen, dass ich auch wieder das Auto finde. Das ist zum Beispiel so ein Privilegienparkplatz, bei dem man in Berlin neben der Mauerresten am morgens um 7 Uhr schon in Kolonne ansteht, um im Schatten parken zu können. In Bregenz Innenstadt habe ich den Parkplatz entdeckt, hinterm Bircherareal. 5 große Platanen beschatten 120 Autos und es geht kein einziger Parkplatz verloren. Das sind kluge Ideen und das sind Privilegien. Ein Baum, ein Auto. So, in Kassel habe ich einen renaturierten Bachlauf entdeckt, der mir sehr gut gefällt, mitten in einer Großstadt. Stellen Sie sich das vor, wie herrlich, wie naturnah das gelöst ist. Geht sogar im Vorarlberg auch, im Oberland entdeckt, außerhalb von einem Gewerbegebiet. Und auch in Vorarlberg entdeckt, Achtung, noch toter kann man Natur nicht machen. Übrigens, das links ist eine lebende Pflanze. Und noch so ein Beispiel. Ich weiß, dass der Mann das gerne tut und dass er sich was Gutes tut. Das ist außer Frage. Und nochmals, das darf jeder tun, wie er will. Ich verstehe es nur nicht. Es ist aus der Sicht der Natur Naturzerstörung, ganz klar. Und medizinisch nennt man das, glaube ich, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mir gefallen solche Zuchtanstalten nicht. Wem es gefällt, der macht es. Aber es gibt auch naturnahere Lösungen. Und da fällt mir ein, zeig mir deinen Garten und ich sage dir, was du bist, wer du bist. Was du bist, nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich immer wieder bezaubernde Lösungen. Und keine Angst vor Ungeziefer. Im Gegenteil, mich hat in Wien eine Dame gefragt, was ist dann, wenn in meinem Zimmer, in meiner Wohnung plötzlich Spinnen sind? Sag ich, dann sollten Sie dankbar sein. Sie sollten eher sich Gedanken machen, wenn Sie keine Spinnen haben. Also keine Angst vor kleinen Tierchen, die tun uns nichts und die gehören zum Leben, zur Natur, wie hier. Und ich zeige Ihnen noch ein schönes Beispiel, wie man mit Baum umgeht. Wir haben vorher vom Normbaum gehört, der in Altach offenbar sehr schräg geworden ist. Nun, in den meisten Gegenden wird man sowas umhauen und einen geraden Baum hinsetzen. So im Alltag nicht. Ich finde es eine wunderbare Lösung. Sie erkennen vielleicht die Statue, die Betonstatue, die man als Gedenkstatue zum verstorbenen Pfarrer gemacht hat, der Elmar. Der hat auch gern, wie wir eben alle, auch gern ein Glas Wein getrunken und wahrscheinlich hat man das jetzt drum so hingestaltet, so in Erinnerung. Also ich finde es eine wertschätzende und schöne Lösung, dass man sowas zulässt. Und ich kann mir das in vielen Beispielen vorstellen, auch im Hintergrund das Kirchgebäude begrünt. Also das sind schöne, herrliche Lösungen. In Villach ist man draufgekommen, ups, es ist zu warm, wir haben zu viel versiegelt. Und man hat wirklich in einer Aktion viele Flächen wieder aufgerissen und Baumscheiben gepflanzt. Und die Bepflanzung am Boden dürfen die Bewohner der Nachbargebäude machen. Und dieser Spitzahorn in Stuttgart hatte auch so ein spannende Kindheit, der ist aus einem kleinen Spalt am Asphalt herausgedrungen. Der Besitzer des Restaurants hat gesehen, ein Bäumchen, ich möchte, dass der erhalten bleibt, hat dann viele Instanzen durchgemacht, das Bäumchen blieb erhalten, ist inzwischen groß geworden und die Stadtverwaltung hat ihm dafür sogar den Gehsteig gepachtet, wo er seinen Gastgarten eingerichtet hat. Also ich finde das wirklich schöne Lösungen. Dass ein Gartenschatten eben sehr wichtig ist, zeigt schon im Mai der Viktualienmarkt. Und hier übrigens auch im Land wurde renoviert und modernisiert. Da standen früher 3 Kastanienbäume. Und jetzt, wenn es ihnen zu warm wird, bekommen sie den Schatten von Plastikschirmen. Auch ein schöner Tausch. Aus meiner Sicht gehört der Gastgarten natürlich so und solche Wirtschaften gehören auch aufbesucht. Da ist es einfach herrlich, da ist es schön kühl, herrliche Atmosphäre im Sommer. Und wenn man an Sommer wie heuer denkt, und glauben Sie mir, wir werden noch öfter solche Sommer erleben, dann haben Sie da eine kühlende Fläche, wo Sie gerne sind. Und wenn Sie Angst haben, dass vom Baum Tierchen oder irgendwas runter ins Bier fällt, dann kann man unten noch die Schirme aufspannen, wie hier auch eine Lösung im Gastgarten. Dieses Beispiel zeigt, wie schön es ist, mit Grünfarben, mit Naturfarben zu gestalten. Wie herrlich ist es, da zu arbeiten oder zu leben. Und eigentlich einfach. Ja, es gibt die Flächen der Gleise. In Vorarlberg gibt es ja noch keine Straßenbahn. Aber Eisenbahn natürlich. In den Städten hat man schon längst kapiert, dass das eigentlich Flächen sind, die man begrünen kann oder muss, damit die Straßenräume heruntergekühlt werden. Sie werden auch etwas leiser und sie nehmen Feinstaub auf. Und so wird das wie in Stuttgart überall gemacht, in Schwerin, in München, in Linz da oben rechts. Da möchte ich Straßenbahn sein oder da links unten in Bregenz. Was mir dabei nur einfällt, ist, dass jahrzehntelang dieselben Flächen mit Herbiziden und Pestiziden vergiftet wurden, damit da kein Grün aufkommt. Also doch eine wilde Sache. Nur 3-4 Worte zur Ruhe. Die Friedhöfe schauen so aus, müssen sie aber nicht. Das ist Gewohnheit, das ist Tradition. Ich finde es traurig genug und es ist natürlich auch ein Steinfriedhof in St. Gallen schon oder in Deutschland gibt es grüne Friedhöfe, wo eben weniger Grabkult ist, aber das Ganze auch viel natürlicher abläuft. Oder Waldfriedhöfe in Deutschland schon über 50, über 10.000 Urnen wurden da schon vergraben. Und auch noch ein Beispiel, es darf auch Bäume neben der Kirche stehen. So, mein letztes Thema, die Baumpersönlichkeiten, um eben nochmals vorzuzeigen, dass wie wichtig Bäume sind. Wenn sie alt werden, Denkmalbäume wie diese Linde von Linn in der Nähe zwischen Zürich und Basel, mit Blick auf die Habsburg, 700 Jahre alt. Und ich war noch nie bei dem Baum alleine, immer sind Menschen da, die singen, die umarmen den Baum, die fotografieren ihn. Und was wäre eine Landschaft wie hier, diese bei Ansbach ohne einen Baum? Also Bäume gehören zu unserem Leben, zu unserer Landschaft, Streuobstwiesen natürlich sehr, sehr wichtig. Ein Kulturgut, das erhalten werden soll. Aber wie gehen wir beim Bauen um? Meistens wird einmal alles aufgeräumt, abgeräumt, umgehauen, damit die Bagger und die Baumaschinen schneller vorwärts kommen und Zeit einsparen. Und an diesem Wohnblock in Dornbirn sind jetzt 16 Wohnungen sonnseitig und jede wird von einer Markise wieder beschattet. Es geht auch anders, indem dass sich die Bewohner darauf einigen, dass die Baumreihe vor dem Haus erhalten bleibt, wie hier in Hohenems. Und da wurden die Kellerräumlichkeiten 1,5 Meter zurückgesetzt, so dass der Wurzelbereich der Bäume weitgehend unverletzt blieb. Und beim Einzug in diese Wohnungen hatten die Leute schon beschattete Flächen und gekühlte Außenfassade. Oder wenn ein Industriebau errichtet wird und es wird auf die Bäume Rücksicht genommen, so können die Bäume stehen bleiben und die Halle auch. Also wenn man will, geht's. Oder in Lautrach selbst diese mehrfach preisgekrönte architektonische Lösung, wo ein Schulgebäude auf Stilzen errichtet wurde, um die bestehenden Bäume zu schonen, wie diese herrliche Flügelnuss oder diese Linde. Also bauen mit Bäumen geht natürlich, das sieht man auch hier mit dieser großen Baumscheibe. Die Feinwurzeln der Bäume gehen ja meistens hinaus bis zur Kronentraufe oder sogar noch weiter. Und wenn man darauf Rücksicht nimmt, dann eben ist es richtig. Wenn man es so macht, ist es eben nicht richtig, wie man sieht. Das wird selbst nicht einmal von Menschen angenommen. Und Baumschnitt ist so eine Sache, wenn man es gut macht, ist es richtig, wenn man es schlecht macht, wie hier eben nicht. Das ist eher schon Sachbeschädigung aus meiner Sicht, denn hier hätten die Bäume mehr als Platz genug gehabt. Und diese Bäume habe ich auch angeschaut, die werden nächstes Jahr eingegangen sein. Also das ist wirklich nicht gut. Oder wenn man das Baumdesign der Fassade anpasst, das ist für mich auch sehr fragwürdig. Andererseits eine schöne Idee, wenn hier Bauarbeiter bei einer Schalung Rücksicht nehmen auf einen Baum und den Stahlkast schonen. Für mich ist das ein wunderbares Beispiel, wie man mit Bäumen umgehen kann. Und wie schön Bäume wirklich sind und uns gut tun, sieht man an diesen Beispielen heuer im Herbst ganz besonders. Also das ist doch nur eine Farbenpracht, tut unserer Seele gut und auch unserem Herzen. Und wenn Bäume alt werden können als Hausbaum, dann gehört das zusammen, Haus und Baum, als Ensemble. Oder wie hier in Kirchberg, seit 700 Jahren lebt diese Linde im Innenhof des Gasthauses. Also das sind für mich beeindruckende Beispiele. Auch hier links ein Beispiel aus Deutschland, rechts aus dem Süden. Also Sie können zeigen, wie sie mit Bäumen umgehen. Wenn sie Geld haben, machen sie es so. Wenn sie weniger Geld haben, machen sie es so. Und sie können nach außen darstellen, wie sie zu Bäumen stehen. Ich finde das wunderbar und auch nachahmenswert. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch zum Schluss ein paar Visionen mitgeben auf den Weg. Zunächst einmal so die Beispiele Grazer Innenstadt, 10 Hektar bebaute, versiegelte Fläche mit 7 Bäumen. Stellen Sie sich vor, wie heiß es da wird, wie arm die Menschen leben. Und wenn man 70 Hektar als Industriebau versiegelt, dann finde ich, hätte man auch die Verantwortung da, Grün zurückzugeben. Das gilt auch für Industriebetriebe hier im Land. Wenn man so viel den Boden wegnimmt, gehört das oben am Dach dazu. Geld ist da kein Problem. Ich habe hier auch vom Felkeheim Beispiel genommen. Alleine auf dieser Fläche sind 2/3 versiegelt oder monokulturell. Also die Naturvielfalt hier ist dramatisch am dran. Das heißt auch, hier im ländlichen Bereich passieren die Dinge schleichend. Und sie finden statt. Also, hätten wir eine Stadt so wie Frankfurt Innenstadt, dann schaut die heute so aus und in 30 Jahren könnte sie so ausschauen. Und ich bin überzeugt, die Stadtbewohner hätten da eine große Freude und würden gern da wohnen oder auch hinziehen. Berlin könnte sogar noch grüner werden. Und ja, ein Künstler hat das Gebäude schon eingepackt. Ich würde sein pflanzen. Also das ist denkbar und möglich. Und natürlich gehört dazu auch ein bisschen Provokation. Ich habe auch wenig Verständnis für Denkmalschutz, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Denn die Straßen sind hunderte Jahre lang entstanden in einer Zeit, wo wir nicht 45 Grad hatten, wo wir keine Feinstaubbelastung hatten und übrigens auch keine Handys hatten. Also auch Innenstädte, auch historische Innenstädte, gehören grüner, wie hier das Beispiel. Bin gespannt, ob es nachgemacht wird. Ich habe das auch dem St. Gallener Stadtbauamt gewidmet. Das ist auch so eine Sache, denn St. Gallen wurde, wenn man das jetzt mal beobachtet hat, wirklich ins Koma versiegelt. Das ist nur noch sauber und langweilig und grau und tot. Ja, und da hat man natürlich absichtlich übertrieben oder unabsichtlich übertrieben. Das gehört mindestens so grün, damit die Menschen wieder gern da sind. Und ja, Hallen haben natürlich Funktion, aber in erster Linie innen, außen, denke ich, könnten sie grüner sein. Ich würde da oben ein Restaurant machen, so quasi kommt es zu mir auf die Halle und da würde ich gerne einkehren und auch graue Felsflächen, wie hier beim Autobahndurchstich, wären möglich, begrünt zu werden und dann gäbe es einen Mehrwert für Menschen und für die Natur. So, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt noch eine 2 Minuten Werbesendung eingeschoben. Ich hoffe, der Herr Köp erlaubt mir das. Und dann sind wir durch. Der Hinweis auf die Netzwerke, wenn Sie wollen, befreuen Sie sich mit mir. Da sind einige tausend Menschen, die mir Fragen stellen, die mir Hinweise geben, von denen ich lerne und denen ich auch Auskunft geben kann über Facebook, über LinkedIn und manche Postings wie diese hier mit 280.000 Kontakten werden gesehen. Schnell noch ein Wort zu den Büchern, die hinten aufliegen. Gerne reinschauen, Sie können sie gerne auch mitnehmen und Sie können auch Bilder, Naturbilder bei mir erhalten. Und als letztes Beispiel noch das Beispiel der Anästhesieambulanz vom Landeskrankenhaus Feldkirch. Früher ein weißer Raum mit Neonlampen und 3 Plakaten an der Wand, Anatomie-Plakate. Also ganz sensibel gelöst. Ich habe gedacht, es geht besser. Und wir haben einen Wald hineingeklebt. Und anfänglich, als man das durfte, haben mir die Stationsschwestern manchmal Handyfotos geschickt von Patienten, die in derselben Situation eingeschlafen sind. Weil man sich wegbeamen kann, wenn man Natur sieht. Und besuchen Sie vielleicht auch mal meine Homepage, Vorhang auf. Denn da oben stehen natürlich Termine und alles Wissenswerte, aber es gibt ein Fundus von 12.000 Naturbildern, auf diese kostenfrei zugreifen können. Sie müssen sich nicht registrieren, Google weiß nichts davon, CIA auch nichts. Also Sie können darauf, Sie können die Bilder runterziehen und selber verwenden. Und ich bin wirklich froh, wenn Sie mich besuchen und das auch verwenden. Und jetzt bedanke ich mich sehr, dass Sie es so lange ausgehalten haben. Vielen Dank. Danke.